ihr lieben Podcast-Zuhörer. Neues Jahr, neuer Start. Wir sind wieder dabei. Ihr hört, dass hier die Sina ist und den Anfang macht und nicht die Nina. Das ist mal was Neues, weil wir uns versuchen ein bisschen, naja, dass ich das auch kann. Genau, dass ich das auch lerne. Ne? So.
Ja.
Ich habe heute das Gerät zum ersten Mal aufgebaut. Das fand ich schon sehr spannend. Und ich sitze jetzt hier quasi an dem berühmten Knöpfchen und drücke Start und Ende. Also wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann wisst ihr, woran es liegt. Das lag dann an mir. So. Aber es sieht gut aus. Es leuchtet rot. Das heißt, der müsste uns aufnehmen. Ihr müsstet uns ganz klar hören. Wir freuen uns, nach einer längeren Pause endlich mal wieder über Bücher reden zu können mit euch und ja, und euch zu erzählen, was so in der letzten Zeit gewesen ist. Ja, genau. So. Nina, wie geht es dir?
Hallo Sina. Ich begrüße euch auch, liebe Podcast-Zuhörer. Heute mal vom Gastplatz aus, nachdem die Sina jetzt gelernt hat, wie man das Gerät aufbaut.
Yeah.
Als nächstes wird sie lernen, wie man die Folge auch hochlädt und zusammenschneidet.
Ah, ganz spannend, spannend, spannend.
Ganz spannend für sie. Ja, ich wünsche euch auch erstmal noch ein frohes neues Jahr. Ja, nach langer Krankheit gerade auch. Wir waren im Dezember öfter mal krank, dementsprechend ist die Novemberfolge auch ausgefallen. Es zog sich eine gewisse Zeit, dafür tut es uns leid. Wir danken aber für euer Verständnis und umso mehr freuen wir uns jetzt, euch mit
frisch
neuen
und neu zu starten.
Mit neuen Büchern zu versorgen.
Na, eine Erklärung noch: im Dezember wird übrigens der Podcast immer ausfallen, weil wir dazu einfach gar keine Zeit haben.
Das ist richtig, das Weihnachtsgeschäft nimmt uns so ein, da bleibt keine Zeit für.
Genau. Also nur zur Erklärung, warum auch im Dezember dann oder Ende Dezember nichts gekommen ist. Könnt ihr euch darauf einstellen, wir haben dazu gar keine Zeit, aber wir sind jetzt wieder am Start. Es ist eisig kalt hier, ich weiß nicht, wie es im Rest von Deutschland aussieht oder wer uns überhaupt zuhört. Ich empfinde das als sehr kalt, aber naja.
Aber wir freuen uns nicht, in Schweden zu leben, da sind minus 34 Grad, von daher wollen wir uns nicht beschweren.
Und ich freue mich, dass es nicht mehr regnet.
Ja,
es gab ja immer nur Dauerregen,
ja.
Regen. Genau. So.
Das
aber bevor wir uns
jetzt
hier wie alte Waschweiber verquatschen, fangen wir vielleicht mal an.
Ach komm, ein Tässchen Tee dazu.
Da ich heute den Anfang gemacht habe, bin ich gespannt, welches Buch die Nina zuerst heute vorstellt.
Oh mein Gott.
Und danach bin ich erst mal dran. Das ist ja ganz was Neues.
Du hast die Gunst der Stunde genutzt.
Gunst der Stunde.
Du nutzt das hier jetzt richtig aus.
Ganz genau. So, ich bin gespannt. Was hast du uns mitgebracht?
Aber erstmal muss ich sagen, es ist völlig ungewohnt für mich, hier jetzt auf diesem Platz zu sitzen.
Fühlt sich komisch an.
Ja, nur damit ihr Bescheid wisst, nein, die Sina löst mich nicht ab. Ich behalte hier meinen Platz als Moderatorin.
Aber manchmal müssen wir auch mal ein bisschen Wechsel machen. Das ist spannend.
Richtig, denn es wird wahrscheinlich in diesem Jahr zwei Podcast-Folgen geben, in denen ihr mich nicht hören werdet.
Aber dafür mich.
Richtig, das werden die Kolleginnen hier schon alles wuppen, wie man in Wuppertal so schön sagt.
Das kriegen wir gut hin.
Genau. Okay, ich habe die Ehre anzufangen. Okay, gut. Mhm. Dann starte ich mal mit einem Buch, was ich jetzt heute nicht extra mitgeschleppt habe, denn es ist tatsächlich eins, was ich im November mit dir vorstellen wollte, was ja nun mal leider ausgefallen ist. Es ist der Titel Distant Honeybees and Distant Thunder, was ich
das Buch
über sehr lange Zeit gelesen habe mit einem wunderschönen blauen Cover und bei welchem mir später aufgefallen ist, dass das Buch völlig falsch zugeschnitten ist, weil es ist schief geschnitten. Also in der Produktion ist irgendwas schief gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich liebe dieses Buch dafür umso mehr. Honeybees and Distant Thunder ist ein japanischer Roman wieder, auch ein japanischer Bestseller. Die haben es mir aktuell sehr angetan, wie man es vielleicht merkt. In dem es mal wieder um das Klavierspielen geht. Hatte ich ja schon mal einen Titel und irgendwie zieht sich die Thematik bei mir durch. Ich habe aktuell auch wieder ein Buch auf meinem Nachttisch liegen, wo es um einen japanischen Schriftsteller geht und auch wieder um Klavierspielen. Aber gut, kommen wir erstmal zu Honeybees and Distant Thunder. Es geht um einen weltweiten Klavierwettbewerb, klassische Musik natürlich, und wir werden erstmal der Jury vorgestellt und ein paar Wettbewerbern, worunter der Jin Kazama, unser Protagonist quasi, am meisten hervorsticht, denn er hat ein Empfehlungsschreiben bekommen von einem sehr berühmten Musiklehrer und auch selbst Pianisten. Der Hoffmann heißt. Hoffmann ist aber vor ein paar Jahren ist er verstorben oder vor ein paar Monaten. Und Jin Kazama ist jetzt quasi so seine, ja, sein Prodigy, sein Schüler. Und ihm wird jetzt quasi so seine Legende quasi übertragen. Aber er hat in diesem Empfehlungsschreiben auch geschrieben, dass Jin Kazama für etwas Aufruhr sorgen wird in der klassischen Musikszene. Und das merkt die Jury auch, denn ein wichtiges Jurymitglied ist die Miko Saga, die treffen wir öfter mal in dem Buch, ist auch eine sehr sympathische Frau und sie ist völlig außer sich, als der Jin Kazama dann auf einmal anfängt zu spielen. Also ich kenne mich selbst mit klassischer Musik nicht hundertprozentig aus, ich höre sie gerne, aber ich habe da jetzt keine.
Du bist halt nicht der Kenner oder richtig, derjenige, der Fachwissen dazu beisteuern kann.
Richtig, ich habe jetzt nicht wirklich Fachwissen, ich höre sie mir einfach nur gerne an und ja, der Jin Kazama scheint auf jeden Fall etwas in seine Vorstellung mit sich zu bringen oder auf so eine Art zu spielen, wie sie unerhört ist. Dementsprechend ist die Jury sehr zwiegespalten. Die Miko Saga ist vollkommen gegen ihn. Sie will ihn nicht weiterlassen in diesem Wettbewerb, dass er in die engere Auswahl kommt. Er schafft es aber letzten Endes, sonst wäre er nicht unser Protagonist. Das wäre ein sehr schnell endendes Buch gewesen. Er kommt jedenfalls weiter. Und nicht nur er, sondern auch Aya Aiden, ich weiß leider nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Ich nenne sie jetzt einfach nur Aya. Es gibt den Akashi Takashima und wir lernen noch den Masaru Carlos Levi Anatol kennen. Bei dem Namen merkt man, okay, der hat sehr viele verschiedene Hintergründe. Das ist auch so, der ist auch viel in der Welt herumgekommen. Das sind quasi so unsere vier Protagonisten. Und denen folgen wir quasi durch diesen gesamten Wettbewerb. Die Aya Aiden ist quasi so ein Genie in der klassischen Musikszene, die als kleines Kind schon wirklich gelernt hat, das Klavier zu spielen, hat dann aber aufgehört, weil sie Panik bekommen hat und ist aus dieser Szene dann komplett verschwunden, obwohl sie schon als Kind wirklich eine richtige Berühmtheit war. Dementsprechend ist da jetzt so der gewisse Druck mit dabei. Sie muss sich halt diesen ganzen Tuscheleien dann auch stellen, so von wegen, ach, ist das nicht die, die abgehauen ist, so. Sie überlegt dann wieder aus diesem Wettbewerb quasi sich selbst ausscheiden zu lassen, einfach wegzugehen, aber stellt sich dann diesem Problem und kommt tatsächlich auch weiter. Der Akashi Takashima ist ein sehr normaler Typ, ein sehr normaler Bürger, wie wir quasi auch, der als Kind auch Klavier gespielt hat, aber jetzt kein super Genie ist. Aber er hat Talent und er hat vor allem die Leidenschaft, Klavier zu spielen. Und das fand ich in ihm sehr schön. Er hat eine Familie gegründet, er hat Frau und Kind, ist hauptsächlich auch für die zuständig, hat einen Vollzeitjob, dementsprechend bleibt das Klavierspielen ein bisschen auf der Strecke, aber er schafft immer mal wieder Zeit, hat dann natürlich nur nicht die Expertise wie jemand, der wirklich Vollzeit Klavier spielt und wirklich sein Leben darauf aufbauen möchte und sich davon auch quasi finanziell, ne?
Berufsmusiker
werden möchte. Dankeschön. So. Der Masaru Carlos Levi Anatol, wir nennen ihn einfach nur Masaru, sonst wird mir das ja etwas zu lang.
Ich merke mir die Namen eh nicht, die sind immer alle so lang.
Die sind viel zu lang. Der Masaru, den lernen wir so quasi wirklich erst auf Seite 90 oder auf Seite 100 kennen. Etwas später kommt der erst dazu. Er ist das absolute Musikgenie. Man merkt auch sofort, der gilt als Favorit. Zwischen ihm und der Aya gibt es dann auch so, ja, dieses, wer ist mehr der Favorit, wer wird es letzten Endes sein? Es kristallisiert sich schon sehr schnell raus, wer da wirklich die Favoriten sind. Der Jin Kazama, der besticht weiterhin durch seine auffallenden Performancen am Klavier, gilt dann quasi auch als Favorit und es ist quasi zwischen diesen dreien dann so, na, wer wird's letzten Endes? Nachdem alle vorgestellt worden sind, war für mich schon klar, wer das Ding gewinnt. Ich wusste auch, wer Zweiter wird und wer Dritter wird. Man kann das Ganze am Ende auch sehen, da sind die Teilnehmer und die Gewinner dann auch aufgelistet. Ich hatte recht mit allem. Ich wusste auch, dass mein Lieblingscharakter rausfliegen wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe dieses Buch. Aber nachdem er rausgeflogen ist und nachdem Also nach dem wurde es für mich halt wirklich sehr vorhersehbar. Es hatte leider keinen wirklichen Plot-Twist, wirklich, dass da am Ende nochmal sowas kommt, so, oh, okay, derjenige, der hat jetzt doch nicht gewonnen, sondern es ist derjenige da gewonnen. Oder, ja, es war vorhersehbar, fand ich schon. Dafür gibt es bei mir einen kleinen Minuspunkt, muss ich schon sagen. Hat es mir ein bisschen, ja, nicht kaputt gemacht oder verdorben, aber es hat einen blöden Nachgeschmack hinterlassen. Ansonsten muss ich aber sagen, liebe ich dieses Buch sehr und es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Das ist die Hauptsache und manchmal gibt es eben solche Bücher, die bis zum Ende hin einen komplett packen, ja, und du bist dabei und das Ende dich aber irgendwie rausreißt aus irgendeinem Grund, weil du damit nicht einverstanden bist, weil es dich gefühlsmäßig nicht mitnimmt, ja, weil es vorhersehbar ist, zu schwach ist. Dafür gibt es unglaublich viele Gründe und manchmal fällt es halt dann so schwer, dieses Buch trotzdem im Gesamten dann noch zu betrachten. Richtig. Ich glaube, manchmal ist das Ende nicht immer ganz so ausschlaggebend, wenn es mich fast zum Ende dann angehalten hat. So.
In dem Fall sehe ich das tatsächlich genauso. Ich habe das Buch auch im Regal stehen, weil meistens, wenn mir Bücher am Ende nicht mehr faszinieren oder wenn sie mir letzten Endes nicht mehr gefallen, sortiere ich sie natürlich aus. Aber in dem Fall behalte ich das Buch einfach, weil es mir eine große Freude bereitet hat. In dem Fall war wirklich der Weg das Ziel. Der Weg war super interessant, war spannend, hat mich wunderbar unterhalten, was man allein an diesen ganzen Post-its gesehen hat, die ich in dem Buch markiert habe, um zu wissen, wer wann
dieses
wie auftaucht.
Dieses Buch sah wirklich aus. Überall steckten bunte Zettelchen draußen dran.
Ja, die sind auch alle noch drin geblieben. Die habe ich jeweils markiert für die jeweiligen Personen.
Ja, ich sehe es.
Und
also ihr nicht, aber
was ich auch super interessant fand, was du hier auch auf der ersten Seite siehst, da steht quasi schon das erste Kapitel drüber, Entry. Ich habe es halt auf Englisch gelesen und die Kapitel sind tituliert mit musikalischen Fachbegriffen, gerade auch fürs Klavier. Also und ab dem zweiten Teil des Buches sind die Kapitel, tragen die Musiktitel. Tatsächlich.
Okay. Also die man sich dann auch anhören könnte.
Die man sich anhören kann, ja. Okay. Das sind sowohl klassische Jazz-Titel, klassische Piano-Titel. Das sind wirklich ganz verschiedene. Da hat man dann nochmal eine super musikalische Begleitung für dieses Buch, was ich auch super fand. Ich habe dann im November, in der ich ja auch S-Bahn gefahren bin, ganz viel und viel Zeit hatte, dieses Buch zu lesen, habe ich mir dann dementsprechend die Musik dann auch teilweise dazu angehört. Das war super. Also kann ich auch nur jedem empfehlen.
Eine ganz wichtige Frage für Menschen wie mich. Gibt es das Buch denn schon auf Deutsch?
Nein, leider noch nicht. Es gibt andere Bücher von der Autorin auf Deutsch. Das Ding ist, ich weiß gerade nicht mehr, wie die Autorin heißt. Es tut mir leid. Aber ich werde es auf Instagram mit aufschreiben. Da werdet ihr es finden. Es gibt andere Titel auf Deutsch. Das leider noch nicht. Hat noch keine Ankündigung. Aber sobald eine deutsche Ankündigung da ist oder das Buch wirklich hier im Laden ist, werdet ihr es mitbekommen, weil ich werde es posten und euch sowas von empfehlen.
Sehr gut. Dann kann man das nämlich auch nochmal auf Deutsch lesen. Ja. Das ist doch sehr gut. Wenn die Übersetzung dann auch noch gut ist. Ist ja auch immer so eine Geschichte. Könnte man auch einen Podcast mal machen zwischen Original und Übersetzung und naja, da kann man glaube ich noch stundenlang drüber reden.
Das könnten wir an sich wirklich mal machen. Du kannst dann die Deutschen lesen und ich lese die Englischen und dann haben wir vielleicht mal so einen Vergleich, wie ich dann das Englisch fand, du das Deutsche und ob man da gewisse Unterschiede, Unterschiede hat.
Das könnten wir uns mal vormerken. Also wenn das irgendwann mal kommt, wisst ihr Bescheid, wir hatten heute schon mal drüber gesprochen.
Jawohl! Was hast du denn für uns parat?
Ja, also, bevor ich damit anfange, was ich parat habe, wollte ich eine Autorin empfehlen, die ich sehr gerne lese und die auch im Solinger Tage, hatte ich schon besprochen, die Julie Kaplan mit Das kleine Schloss in Schottland. Mhm. Das hatte ich aber, wie gesagt, schon besprochen, also im Tageblatt und ich empfehle es auch, wobei ich sagen muss, ich empfehle es aktuell jetzt nicht mehr, weil es wirklich so eine Vorweihnachtsgeschichte ist. Aber toll. Empfehle ich vielleicht dann wieder ab November. So, ich habe jetzt gerade gehört, den Vorgänger davon, das ist Das kleine Cottage in Irland. Und auch da muss ich sagen, hat mir die Stimmung wieder so gut gefallen, dass ich, also bei der Autorin habe ich immer unglaublich das Gefühl, ich müsste genau an diesen Ort, den sie beschreibt. So, und das ist das, was toll ist. Natürlich ist das immer so eine Wohlfühlgeschichte. Ihr wisst, ich mag Wohlfühlgeschichten, die ans Herz gehen, wo mich die Charaktere überzeugen können. Und in diesem Buch haben mich wieder alle Charaktere überzeugt. Da geht es um einen Kochkurs, der in Irland stattfindet über 6 Wochen. Und da lernt man auch die eine Protagonistin kennen, die dann die Hauptprotagonistin im Schloss ist, sozusagen. Aber in dem Fall spielen zwar andere die Hauptcharaktere. Das ist einmal Hannah und einmal Connor. Und Hannah kommt aus Manchester und hat alles stehen und liegen lassen, nachdem sie, also sie ist Anwältin und hat immer nur gearbeitet und gemacht und getan, war immer die Vernünftige und hat aber aus einer spontanen Laune heraus alles stehen und liegen gelassen, um an diesem Kochkurs teilzunehmen, weil sie sich sagt, es kann nicht sein, dass ich nicht kochen kann. Und da steckt auch vieles andere noch dahinter, was, wenn man weiterliest und das versteht, dass das tiefgründig ist, warum sie alles stehen und liegen lassen hat. Einfach vielleicht, weil man aus seinem Leben manchmal ausbrechen muss, um einfach einen anderen Weg zu gehen und Risiken einzugehen. Und dann lernen wir Connor kennen, der ist jemand, der am Anfang, der denkt man, es ist so ein Macho oder so, aber der ist auch sehr tiefgründig, weil der auch einiges durchgemacht hat. Das ist ein berühmter Koch, der auch sehr bekannt ist dort, also in dieser Geschichte. Und der hat sich aber aus allem zurückgezogen. Und warum der das gemacht hat und wieso und weshalb, das erfährt man in dem Buch. Und die beiden geben ein wunderhübsches Paar ab. Ich konnte auch lachen und schmunzeln bei den beiden irgendwie. Aber was es so spannend diesmal auch wieder gemacht hat, sind die ganzen Nebencharaktere. Die sind alle immer so unglaublich vielfältig und sympathisch, dass ich mir immer denke, ich könnte mir jetzt noch da eine Geschichte vorstellen und da eine Geschichte vorstellen. passiert natürlich nicht, du kannst nicht aus jedem Nebenprotagonisten noch eine Hauptgeschichte machen.
Dafür gibt es dann Fanfiction.
Ja, wahrscheinlich, ganz genau. Aber das hat, es hat wieder wunderbar Spaß gemacht. Und ich möchte euch noch was ans Herz legen. Keine Ahnung, wieso ich erst jetzt darauf gekommen bin. Nina hat da auch reingehört. Ich höre gerade tatsächlich abends beim Einschlafen den David Zaffir mit der Miss Merkel. Ich persönlich finde es sogar ziemlich komisch. Ich finde es sogar so komisch, dass ich das jetzt nicht mehr beim Einschlafen höre, weil ich nicht einschlafen kann. Das bringt da nichts. Ich so, ja gut, okay, wenn ich jedes Mal irgendwie schmunzeln muss oder weiterhören will, dann kann ich auch nicht einschlafen. Das ist also kein Hörbuch zum Einschlafen. Also, wobei ich mal ganz klar sagen muss, Hörbücher zum Einschlafen sind keine schlechten Hörbücher, sondern einfach, sie haben eine Grundstimmung, die dabei helfen, dass man quasi in das Schlummerreich übertritt, sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, also das heißt jetzt nichts gegen das Hörbuch. Genau. Das ist einfach, vielleicht liegt es auch einfach nur an der Art des Sprechers.
Richtig.
Weil manche Menschen haben ja so eine angenehme Stimme, dass sie dich in den Schlaf lullen.
Richtig, genau. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Das ist eine nette, sympathische, weibliche Stimme, die ich euch jetzt gerade nicht nennen kann. Aber das könnt ihr alles googeln. David Zaffir, Miss Merkel. Gibt es mittlerweile 3 Bücher von. Und ich finde es irgendwie komisch. Keine Ahnung. Es ist eine leichte, lustige Lektüre, muss ich dazu sagen. Und lustig ist es immer wieder, wenn die mit ihrem Hund spricht und der auch noch Putin heißt, dann denkst du jedes Mal,
den Hund fand ich auch
klar,
am besten.
Putin hat Kaka gemacht und du denkst dir so, alles klar.
Putin hat Häufchen gemacht.
Genau.
Ja, dann holen Sie mal den Kotbeutel.
Richtig. Das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, entweder lesen oder hören. Also ich höre auch sehr viele Hörbücher, deswegen kommen da immer so die kleinen Einwürfe meinerseits.
Ja.
So, jetzt kommen wir zu meinem ersten Buch. Ich habe im letzten Jahr wieder mal ein paar Jugendbücher gelesen. Zunächst einmal fangen wir mal mit Solartopia an von Victoria, Hume würde ich sie aussprechen, H-U-M-E. Jung, keine Ahnung, ist bei Fischer Kinder Jugendbuch erschienen, ist ab 12 und wird ein Zweiteiler werden, also kein Dreiteiler sozusagen, also keine Trilogie, sondern eine Dialogie, naja, wie man auch immer das sagt. So, und es geht um Nova und Finn. Nova und Finn leben in einem ganz großen Hochhaus, mitten im Nirgendwo. Dieses Hochhaus heißt Tunis und es war einst mal sehr luxuriös, aber das ist definitiv nicht mehr der Fall. Die beiden sind so um die 16, würde ich sagen, 16, 17, wird nie ganz genau gesagt, aber gefühlsmäßig, weil es auch ab 12 ist, das Buch, würde ich die so zwischen 16 und 17 einkategorisieren, sodass man auch über die erste Liebe nachdenken kann, was auch ein Fall ist. So, und die leben in diesem luxuriösen Hochhaus oben auf dem Dach, weil unter ihnen ganz giftiger Smog ist. Sozusagen. Das heißt, das ist schon ein Zukunftsroman. Das heißt, quasi die Erde ist so vergiftet, dass man eigentlich auf ihr gar nicht mehr leben kann, weil dieser giftige Smog eigentlich über die ganze Erde gezogen ist. Zumindest macht es den Eindruck so.
Also haben wir mal wieder etwas Neues in der Dystopie.
Teilweise. Das ist auch okay. Fantasy, weil die können dort oben sehr autark leben, weil Nova eine ganz besondere Beziehung zu Pflanzen hat. Das heißt, hier kommt die Fantasy, sie kann die Pflanzen verstehen, sie spürt Pflanzen, sie sieht Pflanzen, also die quasi die Sporen und die Keimlinge, sie sieht es alles, wie das alles miteinander verknüpft ist und so weiter und so fort. Und ich sag jetzt mal von Anfang an, bitte bleibt bei der Geschichte dran, weil euch wird Finn nicht gefallen. Das hat bei mir auch, der Finn hat mir nicht gefallen. Das hat aber Gründe, die ich nicht nennen kann, weil ich euch dann quasi etwas wegnehmen würde aus der Geschichte, die essentiell ist. Also Finn hat seine Berechtigung, aber nicht so, wie ihr das denkt. Und das hat mich überraschen können tatsächlich. Das ist etwas, was mich in der Geschichte wirklich irgendwie überraschen konnte, mich persönlich so.
Ich mag diese Rezension, in denen dann immer gesagt wird, ihr werdet ihn nicht mögen, aber bleibt dran. Der ja, muss so sein.
In dem Fall, es muss tatsächlich alles genauso sein. So. Die Geschichte fängt also an, dass das quasi in einem Hochhaus ist. Die beiden leben sehr autark, haben ein sehr einfaches Leben. Ja, und die Pflanzen werden krank. Das heißt, wenn die Pflanzen krank werden, geht denen natürlich die Lebensgrundlage kaputt. Und sie gucken dann quasi über den Rand der Brüstung und sehen, dass der Smog gestiegen ist.
Oh, so. Oh.
Und wissen, sie können hier nicht mehr überleben. Und immer aus der Ferne sehen sie Berge und so weiter und so fort. Und die Mutter von Nova hat immer einen Notfallplan entwickelt mit einem quasi solarbetriebenen Flugzeug, Mini-Flugzeug. Luftballonflugzeug, so kann man es vielleicht bezeichnen. Also es hat keinen richtigen Innenraum, weil die wirklich im Freien stehen. Und den Notfallplan müssen sie tatsächlich umsetzen, um in die Berge zu kommen, um die Pflanzen zu retten, weil sie in einem dieser Bücher von einer Pflanze liest, die diese giftigen Smog-Anteile rausfiltern kann. Die hat sie aber nicht auf diesem Dach. Und sie möchte ihre Pflanzen halt retten. Also machen die beiden sich auf den Weg in die Berge, landen dort, das ganze Schiff geht, also dieses Flugzeug geht kaputt, weil es zerschellt und so weiter. Und dann sitzen die in den Bergen und dort ist die Luft noch sehr rein, weil die Berge noch etwas höher sind sozusagen. Und dann laufen die dort und plötzlich entdecken die eine Stadt mitten in den Bergen und diese Stadt heißt Solatobia. Und diese Stadt ist sehr autark, lebt quasi im Einklang mit der Natur. Ich sage das bewusst so, weil jeder, der solche Bücher gelesen hat, genau weiß, hat das wirklich alles so Hand und Fuß? Kann so eine überfüllte Stadt, in die sie reinkommen, wirklich so im Einklang mit der Natur leben? Ist das alles wirklich korrekt so? Jedenfalls lernen sie Jeff, den Piloten, kennen. Da entspinnt sich auch eine kleine anfängliche Liebesgeschichte, sage ich mal so ein bisschen. Ist ganz süß gemacht, tatsächlich sehr verträglich. Ich nehme euch jetzt mal die Geschichte nicht so weit weg, sondern ich sage euch einfach, in Solatopia stimmt einiges nicht.
Das kann man,
wer hätte es gedacht, ne? Lest es, ich bin auch auf den zweiten Teil gespannt. Ich finde, die Autorin hätte beim Wortbuilding ein bisschen mehr Tiefe reinbringen können. Das hätte mir Solatopia noch näher gebracht. Bei Nova war ich immer mit dem Herzen dabei, bei Jeff auch. Bei Finn wusste ich wirklich bis fast zum Ende nicht, warum ich ihn eigentlich überhaupt nicht mag, weil der so nicht greifbar war. So. Aber das hat, es gibt eine Erklärung. Glaubt mir, es gibt wirklich eine Erklärung. Und ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, nachdem man herausgefunden hat, was in Solatopia nicht stimmt. Und das erzähle ich euch auch nicht, weil dann braucht das Buch ja nicht mehr lesen. Das ist ja Quatsch. So. Es ist eine schöne Geschichte zum Einstieg, wenn man ein bisschen über Umweltschutz lesen will, wenn man wissen will, wie die Erde auch mal aussehen kann. Es hat also dystopische Elemente, aber auch Fantasy-Elemente, weil Novas Geschichte mit den Pflanzen auch sehr spannend ist. Weil man da so ein Gefühl auch für Pflanzen und Natur bekommt. Die meisten Pflanzen dort sind natürlich nicht unbedingt echt, die dort genannt werden, aber dieses Gefühl für Natur bleibt bei mir hängen. Und das hat es mir sehr nahe gebracht und ich hatte sehr viel Freude an dem Buch. Also gerne lesen und ich bin gespannt, was mir vielleicht mal der eine oder andere sagt, warum er, wie er das mit Finn empfunden hat. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja.
Okay, empfohlen ab 12, tendenziell eher für Jungs oder Mädels oder für beides tatsächlich?
Ich finde, diese Bücher kann man mittlerweile, ich tue mich ein bisschen schwer, immer Bücher im Mädchen und Jungs zu kategorisieren, weil ich finde, jeder Junge hat auch ein Recht, eine Prinzessinnengeschichte zu lesen, genauso wie jedes Mädchen das Recht hat.
Das sehen wir gleich, nur wir wissen, es gibt immer noch Leute, die spezifisch was für Mädchen oder Jungen suchen.
Deswegen. In dem Fall werden es wahrscheinlich eher die Mädels sein, weil die Mädels. Nova wirklich die Hauptprotagonistin ist. Wobei Finn natürlich auch einer ist, aber ja.
Genau deswegen frage ich, weil wir haben ja eigentlich Jungs und Mädels da drin. Richtig. Also kann man ja eigentlich sagen, es ist geschlechtsübergreifend.
Ja.
Gut.
Ja, ich kann das, das ist schwierig. Also man muss es lesen, um das genau zu verstehen. Aber wahrscheinlich würden als erstes Mädels dazu greifen.
Okay.
Genau. Gut. Aber sehr spannend.
Okay. Dann sind wir gespannt. Gut.
Dann gebe ich das wieder Wort an die Nina und bin gespannt.
Ja, ich habe über den wollte ich mit dir schon so lange reden, weil du weißt, ich habe davon geschwärmt wie sonst was. Allein dieses Cover. Ich habe mal wieder einen Manga in der Hand. Wer hätte es gedacht? Und zwar ist der von Moyori Mori und heißt Touching Your Night. Es ist ein Boys Love Manga, empfohlen ab 16 Jahren und laut Hayabusa, das ist der Verlag, in dem er erschienen ist, der gehört mit zu Carlsen, hat er eine von vier Flammen. Die Flammen, die hinten drauf stehen, stehen quasi für den Spice da drinne, also wie sexy
da.
Und intensiv die sind. Eine Flamme steht wirklich für, ist mit Plot geschmückt und oder er ist, wird wirklich auf den Plot konzentriert und die Sexszenen oder Kussszenen, die Erotik darin ist wirklich minimal. Und ich muss auch sagen, das sind meine Lieblingsmangas von denen, weil ich brauche Plot bei sowas. Es gibt Leute, die lesen gerne die vier Flammen, die sind überhaupt nichts für mich. Von daher habe ich auch direkt schon bei dem Cover zu diesem Manga gegriffen. Dieses Cover ist unglaublich. Es ist wunderschön.
Es ist schön gemalt.
Es ist wunderschön. Ich habe einer Freundin von mir vorgeschwärmt von diesem Manga. Ich habe ihr ein Foto von diesem Cover geschickt und sie hat mir dann eine Sprachnachricht zurückgeschickt. Okay, meine erste Reaktion auf dieses Cover war wow. Und das ist es auch. Man sieht darauf die beiden Protagonisten, die wirklich unglaublich schön dargestellt sind. Also Moyori Mori kann unglaublich wunderschön zeichnen. Der ganze Manga ist auch wirklich so gezeichnet. Natürlich nicht in Farbe, die sind immer schwarz-weiß, aber vom Stil her. So, worum geht es denn jetzt in Touching Your Night? Es geht um Chinatz, das ist der blonde Herr, den wir hier oben sehen, und es geht um den Kasumi. Kasumi ist der hier.
Keine Angst, Nina wird das Buch dann noch in die Kamera halten, nur dass ihr das seht.
Ihr werdet das auch sehen, genau. Worum geht es jetzt? Chinatz entstammt einer Familie von Auftragskillern. Sein Vater hat ihn schon jung in dieses Familienunternehmen mit hineinbezogen, genauso wie seinen älteren Bruder. Chinatz und sein Bruder werden auf eine Mission geschickt, um halt jemanden zu erledigen. Da läuft aber ein bisschen was schief, denn Chinatz kann keiner Fliege was zuleide tun. Ist jetzt als Auftragskiller ein bisschen kontraproduktiv.
Wenn man Menschen töten soll und das nicht kann.
Hat auch zur Folge, dass sein Bruder halt eingreifen muss. Die beiden haben auch wirklich ein enges Verhältnis, was zwar nicht explizit genannt wird, aber man merkt es halt schon allein dadurch, wie Chinatz im Laufe der Geschichte immer über seinen Bruder redet und denkt. Sein Bruder verstirbt auf jeden Fall bei diesem Auftrag. Ist jetzt auch kein direkter Spoiler, das erfährt man direkt auf den ersten 2-3 Seiten. Zieht sich auch durchs ganze Buch noch hindurch. Der Bruder verstirbt, der Chinatz versucht, ihn noch zu retten. Die sind dann natürlich in irgendeiner entlegenen Gasse. Der Bruder blutet bis zum Gehtnichtmehr. Jin hat versucht, ihn noch zu retten. Und auf einmal kommt jemand in diese Gasse hinein und fragt, hey, brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Jin hat es zu dem Zeitpunkt, Junge, lass den vielleicht in seinen anfänglichen Teenagerjahren irgendwo sein. Und er will natürlich, dass der andere geht. Bei dem, was da gerade in dieser Gegend jetzt vonstatten geht. Aber der Junge kommt immer weiter auf ihn zu, weil er sich Sorgen macht und reicht ihm halt auch seine Hand und merkt dann, oh, okay, da ist irgendwie Blut mit an den Händen. Das ist ein Erlebnis, was Chinatz immer weiter verfolgt, denn wir machen einen kleinen Timeskip in die Gegenwart. Chinatz ist mittlerweile erwachsen. Und eines Tages treibt er sich einfach auf der Straße rum, verbringt einen netten Tag und hinter ihm wird aber jemand ausgeraubt. Es kommt ein Junge auf ihn zugelaufen, der die Tasche von jemand anderem entwendet hat. Und Chinatz hat so eine No-Bullshit-Art, hält den Jungen natürlich auf, guckt ihn richtig böse an und denkt und sagt einfach nur so, ja, hast du eigentlich nichts Besseres zu tun, und schnappt ihm die Tasche ab und lässt den Kerl laufen, so Ziehleine. Aber zackig. Der Beutel, der entwendet wurde, gehörte Kasumi. Und Kasumi ist der Junge, der Chinatz in der Seitengasse damals die Hand gereicht hat. Und Chinatz erinnert sich auch an ihn. Er weiß nur nicht, ob Kasumi sich an ihn erinnert, denn Kasumi ist blind.
Oh, okay.
Ja. Er konnte zu einem gewissen Zeitpunkt noch Umrisse sehen, das erklärt er auch ungefähr auf der Hälfte des Buches. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war für ihn alles dunkel. Also er sieht wirklich gar nichts mehr. Am Ende gibt es noch eine Szene mit dem Sonnenuntergang, da sieht man dann auch leicht, wie er die Sonne so leicht wahrnimmt, was eine unglaubliche Atmosphäre in diesem Buch auch wirklich schafft. Chinatz weiß aber halt nicht, ob Kasumi ihn damals jetzt gesehen hat oder nicht, ob er jetzt weiß, dass er an einem Mord mitbeteiligt war. Dementsprechend verbringt er Zeit mit ihm, um das herauszufinden und ihn unter Umständen dann halt auch zu beseitigen, je nachdem, was er weiß. Kasumi lädt ihn auch zu sich nach Hause ein und Chinatz stellt das am Ende dann auch in Frage. Sag mal, du bist blind und du kannst dich jetzt auch nicht wirklich wehren. Und du lädst hier jetzt gerade eine fremde Person, die du zum ersten Mal triffst, in dein Haus ein, um dich mit ihr zu unterhalten. Was denkst du dir dabei? Ja, Kasumi ist etwas einsam und hätte gerne einen Freund. Und dementsprechend hat er Chinatz zu sich nach Hause eingeladen, in der Hoffnung, dass sie ihr Treffen nochmal wiederholen können, um sich besser kennenzulernen. Denn er lebt in einem großen Haus, nur noch mit seinem Bruder, was seine Eltern vermacht haben. Dieses Haus dient auch gleichzeitig als Hotel. Und ja, da lebt er halt ziemlich entlegen, weil seine Eltern es halt quasi auch so, ja, als Schande gesehen haben, dass er halt eine Behinderung hat durch seine Blindheit. Ja, und die beiden lernen sich auf jeden Fall immer weiter kennen über den Zeitraum dieses kleinen Einzelbandes. Und es ist wirklich eine sehr intime Geschichte, weil man merkt, die beide haben eine sehr eigene Art von Einsamkeit in sich. Der Chinatz gerade als Auftragskiller, der eigentlich niemanden töten kann und auch noch nicht mal jemanden schlagen kann. Und der Kasumi, der halt durch seine Blindheit in seiner eigenen Dunkelheit lebt. Die beiden lernen sich immer weiter kennen, machen Ausflüge zusammen. Der Chinatz nimmt ihn sogar mit ins Aquarium. Er sagt ihm auch, ich weiß, du kannst nichts sehen, aber wir können ja trotzdem einen Ausflug machen und ich beschreibe dir, was ich sehe, damit du es mit mir sehen kannst. Und es ist so ein wunderschöner, romantischer Manga. Ich weiß es nicht in Worte zu fassen. Das ist mein neuer Lieblings-Boys-Love-Manga. Ich liebe ihn absolut und kann ihn nur jedem empfehlen, der gerne Boys Love Mangas liest.
Also da man Nina gerade nicht sehen kann, beschreibe ich mal, was ich sehe. Und das ist eine Person, die strahlt über beide Ohren wie so ein Honigkuchenpferd. Also von daher, dieser Manga geht wohl sehr, sehr, sehr ans Herz.
Ja, vor allem, weswegen ich den Manga auch empfehlen kann. Das Boys Love Genre ist, wie es vermutlich in auch anderen Liebesgenres der Fall ist, es ist durchzogen auch durch toxische Beziehungen in verschiedenen Mangas, auch durchaus fragwürdige Beziehungen. Und das ist in diesem Manga tatsächlich auch mal nicht der Fall, auch wenn der Chinatz als Auftragskiller quasi vermeintlich unterwegs ist. Diese Beziehung ist sowas von non-toxisch. Die ist wirklich beruhend auf Freundschaft, die immer weiter zu Liebe wird, zu einem wunderschönen Verständnis voneinander. Und zwei Menschen, die quasi das gegenseitige Licht in ihrer eigenen Dunkelheit werden.
Das ich glaube, da kann man es genauso stehen lassen. Ja. Licht für die... egal, ihr habt's gehört.
Wir belassen es dabei.
Genau.
Touching Your Night, lest diesen Manga.
Ja, wunderbar. So, dann kommen wir zu einem Erwachsenenroman, den ich gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, meine Güte, es war auch beim letzten Mal schon so, ich habe ja die Gamos gelesen mit Eine Frage der Chemie, die dann quasi zum Buch Lieblingsbuch der Unabhängigen gewählt wurde. Und ich habe mir gedacht, komm, das kann ja nur gut werden, wenn ich auch das Buch lese, was dieses, also nein, letztes Jahr zum Lieblingsbuch gewählt wurde. Mhm. Also ich habe die Caroline Wahl gelesen mit 22 Bahnen. So, das ist bei Dumont erschienen, kostet 22 Euro. Es ist, glaube ich, immer noch kein Taschenbuch in Vorbereitung, soweit ich das mitgekriegt habe. Es ist kein dickes Buch, es ist relativ dünn, würde ich sagen. So zumindest, also ich lese eigentlich immer dickere Bücher, aber es ging sehr schnell von der Hand. Und ich muss auch gleich sagen, ich habe dieses Buch als Hörbuch gehört. Ich habe das nicht gelesen. Das macht aber nicht so viel Unterschiede, wenn ein Buch ungekürzt ist und mir das vorgelesen wird, ist das immer noch dasselbe Buch für mich. So, nur dass ich halt einen Sprecher habe oder eine Sprecherin in dem Fall und mir das Buch dann anders nahegebracht wurde. Ich muss auch sagen, ich hatte in den ersten, sagen wir in der ersten halben Stunde wirklich Probleme mit diesem Inhalt und auch wie die Sprecherin das gelesen hat, weil ich nur gedacht habe, wieso klingt das teilweise so komisch, wie sie es erzählt. So, dann habe ich am nächsten Tag hier quasi mal das Buch aufgeschlagen und habe mir das mal angeguckt und habe festgestellt, dass das alles Hand und Fuß hat. Das heißt, so die direkte Rede mit Anführungsstrichen und so weiter und so fort, die gibt es in diesem Buch nicht. So, man hat immer die beiden, es gibt eigentlich drei Protagonisten, es gibt den die Hauptprotagonistin Tilda und die beiden Protagonisten Ida und Viktor. Und dann heißt es immer Tilda und dann kommt der Satz, Ida und dann kommt der Satz, Viktor und dann kommt der Satz. Nicht Viktor sagt, Ida sagt oder Tilda sagt, nein, es ist Tilda und der Satz. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, aber im Nachhinein, wenn man sich reinhört und wahrscheinlich auch reinliest, Entschuldigung, macht das total Sinn und ich fand das Buch richtig gut. Das ist eine sehr schöne Story, die nicht aufgebläht ist, die mir sogar das sehr nahe gebracht hat, wenn es um verschiedene Sozialschichten geht. Tilda ist sehr intelligent, sie studiert gerade und arbeitet an ihrer Promotion. Bekommt auch tatsächlich eine Stelle in Berlin angeboten, um dort ihren Doktor zu machen, sozusagen. Das Problem bei Tilda ist allerdings, dass sie, naja, in einer Reihenhaussiedlung lebt und sich sehr stark um ihre Schwester Ida kümmert. Und Ida ist wesentlich jünger als Tilda. Also Ida ist gerade mal ein junger Teenager. 12, 13, so um den Dreh wird sie sein. Warum kümmert sich Tilda um Ida? Das ist vielleicht die große Frage. Die Mama von Tilda und Ida ist eine schwerkranke Frau, die dem Alkohol verfallen ist, so formuliere ich das, weil Alkoholkonsum ist nun mal eine Krankheit. Und sie möchte Ida nicht alleine lassen. Das heißt, man erlebt das wirklich, also an Tilda selber, wenn die studieren geht, kriegt man nicht mit, woher sie kommt. Sie ist sehr fokussiert, ist auch super mega intelligent, was man vielleicht auch mal mit Vorurteilen aufräumen kann, wenn man aus einer unteren Sozialschicht kommt, dass man da den Weg nicht schaffen kann, weil man vielleicht nicht die Grundlagen dazu hat. Das ist, da konnte sie bei mir auch ein bisschen was wegräumen, die Caroline Wahl. Und vor allen Dingen, dass du sie den Leuten nicht ansiehst. Also Tilda hasst ihr Leben tatsächlich auch. Sie hasst es, in dieser Wohnung zu sein. Sie hasst es, nicht rauszukommen. Alle ihre Mitschüler, die damals mit ihr Abi gemacht haben, erfüllen sich ihre Träume, reisen durch die Welt. Und das kann sie alles so nicht. Weil sie wirklich dieses Pflichtbewusstsein hat, sich um Ida zu kümmern. Das heißt, du hast eine Bindung und du hast eine Fürsorgepflicht, weil du genau weißt, was mit Ida dann passiert, wenn die Mutter nicht mehr da, also nicht, also mal wieder ihren Hänger hat und, naja, sich ins Koma säuft, sage ich jetzt mal ganz platt. Und du hast dann plötzlich auch noch Viktor. So, ich muss dazu sagen, es gibt eine Sache, die Tilda am liebsten macht und immer Ida mitnimmt. Das ist das Schwimmen. Und deswegen heißt das Buch auch 22 Bahnen, weil Tilda immer 22 Bahnen beim Schwimmen zieht. Fast jeden Tag. Und eines Tages ist dort Viktor mit dabei. Viktor kennt sie, aber mit Viktor hat sie ein schwieriges Verhältnis. Das lernt man im Laufe der Geschichte kennen. In der Zeit, wo sie das Abitur noch gemacht hat, hat sie den großen Bruder von Viktor kennengelernt und ihre beste Freundin war mit dem großen Bruder zusammen. Aber irgendwie ist das so eine Art, naja, also sie hatte nie was mit dem großen Bruder, die Tilda. Aber ich glaube schon, dass sich auf eine gewisse Art Gefühle entwickelt haben. Das hört man so in den Zwischentönen. Und irgendwas ist passiert. Jedenfalls ist der große Bruder nicht mehr da. Und Viktor lebt alleine in einem großen Haus, wo vorher sehr viele Menschen gelebt haben. So. Das lernt man aber alles wirklich im Laufe der Geschichte kennen, was passiert ist. Das heißt, man hat eine sehr tiefgründige, zartfühlende Geschichte, die uns Viktor, Tilda und Ida sehr nahe bringen. Auch eine Entwicklung bei Ida, weil Tilda natürlich trotzdem diese Stelle in Berlin annehmen will. Weil irgendwann muss sie ihr Leben anfangen. Und sie will halt auch Ida stärken, mit gewissen Sachen umzugehen. Und natürlich lernst du auch die Mutter kennen. Und lernst ihre Probleme kennen, also oberflächlich, und verstehst, wie sie vielleicht, wie es hatte so weit kommen können. So. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es ist eine tiefgründige Geschichte, die ein quasi Happy End hat, aber auch ein sehr realistisches Ende hat. Also nichts irgendwie, wo man sagt, okay, hier muss hier irgendwas ganz Bombastisches passieren oder so. Nein, dieses ist alles so, ich sag mal in dem Fall gleichtönig. Und das hat mir gut gefallen, weil es realistisch ist. Es ist unglaublich realistisch geschrieben und dementsprechend kann ich das jedem sehr nahelegen. Es geht wirklich auch wirklich um Schichtunterschied in der Gesellschaft und das fand ich gut.
Okay, das klingt jetzt richtig spannend und du hast mir gerade richtig Lust auf dieses Buch gemacht. Weil ich habe das Buch mal reingelesen. Das Hörbuch habe ich mir jetzt nicht reingezogen, aber ich habe mal reingelesen und es hat mich da noch nicht so gepackt. Aber nach dem, was ich jetzt von dir gehört habe, muss ich sagen, das klingt sehr spannend.
Manchmal kann auch verstehen. Eine Anfahrt.
Ja, definitiv, weiß ich auch. Was wollte ich jetzt sagen?
Warum es dich nicht gepackt hat, weiß ich nicht.
Nein. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass mich dieses Ida-Doppelpunkt immer so ein bisschen rausgebracht hat. Es ist gewöhnungsbedürftig,
richtig,
das
genau.
So zu lesen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann habe ich bei mir im Kopf auch nicht mehr die Namen gelesen, wer da jetzt spricht, sondern einfach nur noch das, was gesprochen wurde, quasi wie ein Dialog einfach runter.
Und das kann einen rausbringen. Aber ich glaube, wenn man sich auf dieses Buch einlässt, und das haben ja Gott sei Dank schon ganz viele, deswegen ist es ja auch wirklich das Lieblingsbuch der Unabhängigen im letzten Jahr geworden. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es verstehen, weil es passiert nicht so oft, dass ein Buch realistisch bleibt. Und dir das auch ein bisschen nahe bringt und du da auch ein Verständnis für hast. Ich fand es noch nicht mal schlimm, dass Ida, also sie arbeitet nebenbei im Supermarkt und du liest wirklich manchmal, ich denke mal, dass die Kapitel auch so aufgebaut sind, da zählt die runter und überlegt, was der Kunde sich gerade kauft, bevor sie sich den Kunden da anguckt. So. Und überlegt sich dazu was und sie ist zahlenaffin, also sie studiert ja auch Mathe. Das fände ich immer ganz lustig, wenn sie da so erzählt, dann wird da so eine Liste abgehört, Maggi, Nudeln, Toffifee und keine Ahnung was und ich so, okay, es ist so ein Einkaufszettel. Bis du dann verstehst, sie sitzt an der Kasse und zieht das übers Band und dann guckt sie sich erst denjenigen an, wer das da gerade kauft. Aha. Und das ist, finde ich, ganz gut gemacht, ehrlich gesagt. Also okay. Das passt alles zu Tilda.
Witzig.
Ja, aber am Anfang, als dann plötzlich so die Liste runter gerade, ich so, okay, wieso kriege ich jetzt hier eine Einkaufsliste vorgelesen? Und dann erst, wenn du das dann öfter hast, weißt du Bescheid, was sie da tut, aber beim ersten Mal denkst du so, ja, okay, dann ist das jetzt eine Einkaufsliste und dann kommt der nächste Satz und okay, die sitzt an der Kasse.
Du bist selbst noch dran erinnert, dass du endlich mal wieder Toffifee kaufen
musst. Genau, dass du irgendwas in der Richtung mal einkaufen solltest. So.
Lass du dabei lieber, die Süßigkeiten sind schweineteuer geworden.
Ja, na gut, Süßigkeiten sind ja auch nicht ganz so gesund.
Ne? Richtig. Deswegen finde ich es bei Süßigkeiten noch nicht so schlimm, dass sie etwas teurer geworden sind.
Ja, solange die egal, das ist eine Diskussion.
Anderes
über
Thema. So.
Genau, das war jetzt mein zweites Buch. Hast du noch ein drittes dabei?
Ansonsten? Ich habe kein drittes Buch in dem Sinne, allgemein einfach mal nur. Ich habe etwas angefangen, was vielleicht einige zum Jahresbeginn anfangen. Wobei ich sagen muss, ich habe es im November tatsächlich mal angefangen. Ich wollte nämlich schon in geraumer Zeit ein Bullet Journal starten. Und das habe ich getan. Denn ich habe mal bei mir meine Schubladen aussortiert und gewisse Schränke und Hüllen und was man so alles findet. Und mir ist aufgefallen, ist ja irgendwie ganz schön viele Sticker. Was machst du denn damit? Ach, starte doch mal ein Bullet Journal. Deswegen habe ich ein Bullet Journal gestartet, weil ich einfach so viel Zeugs gefunden habe und ich mir dachte, dass das Print, das war teuer für irgendjemanden, der es hergestellt hat. Weil das meiste wurde mir irgendwie gratis zu irgendwelchen Bestellungen zugeschickt. Als kleines Gimmick und ich wollte es halt nicht entsorgen und ja, warum es nicht verwenden? Ja, tatsächlich. Ich bin wirklich jemand, der sowas nicht durchzieht, bin ich ganz ehrlich. Ich will sowas immer machen, ich gestalte mir das dann auch immer schön. Ich habe es tatsächlich im Oktober sogar schon gestartet und das war das perfekte Beispiel für, ich ziehe es nicht durch, weil ich habe es 4 Tage maximal gemacht und den Rest des Monats nicht. Und dann im November habe ich mir dann aber auch nochmal gesagt, ich habe da schon Bock drauf. Dann habe ich mir das nochmal alles grafisch da gestaltet. Ich habe auch Schablonen jetzt zu Hause, um mir gewisse Dinge da dann einfach einzeichnen
dann
zu können.
Dann gib doch mal einen ganz kurzen Einstieg, was genau ein Bullet Journal überhaupt ist.
Da bin ich dabei, meine werte Frau Kollegin. Ein Bullet Journal ist quasi so eine Art Achtsamkeitstagebuch für einen selbst. Man kennt diese Bullet Journal Bücher eigentlich hauptsächlich dadurch, dass sie innen drin komplett blanko sind und nur von so einzelnen Punkten gekennzeichnet. Die tatsächlich auch sehr hilfreich sind. Also ich verstehe, warum Leute Wert auf diese Punkte legen, anstelle einfach ein normales, liniertes Buch zu nehmen. Aber ganz ehrlich, ihr müsst so ein Buch nicht haben. Es reicht auch, wenn ihr ein Blankobuch nehmt, eins mit Karos oder mit Linien. Das ist frei wählbar. Ihr müsst auch nicht, wie viele Leute das auf YouTube dann immer präsentieren, alles so wunderschön grafisch gestaltet und alles ist perfekt und ordentlich und hier sind niedliche Sticker und da ist noch eine schöne Zeichnung. Ganz ehrlich, manche Seiten sehen bei mir auch so aus. Auf manche Seiten bin ich auch sehr stolz und wiederum andere, die sind bei mir völlig verwurstelt, weil ich irgendwo daneben gemalt habe und mir denke, ja, unperfekt ist das neue Perfekt, läuft. Von daher macht euch da bitte keinen Stress, wenn ihr vorhabt, ein Bullet Journal zu starten. Ich finde immer, über die Medien wird alles immer so perfekt dargestellt und alles soll schön aussehen. Aber wenn mal was nicht so ordentlich aussieht in euren Bullet Journal Seiten, ganz ehrlich, ist es euer eigenes. Also lebt mit dem Imperfekten.
Also ein Bullet Journal, darin muss ich jetzt zeichnen?
Musst du nicht. Also es gibt die unterschiedlichsten. Es gibt wirklich Leute, die in ihrem Bullet Journal, ein Bullet Journal ist einfach dafür da, dass du mehr Achtsamkeit in dein Leben einfließen lassen kannst, damit du genauer weißt, zum Beispiel, du kannst die verschiedensten Sachen darin schreiben. Du kannst Termine aufschreiben, du kannst Tracker quasi für dich erstellen, wann du gelesen hast. Du kannst aufschreiben, was du gelesen hast, einen Tracker für die Bücher in dem diesigen Monat. Du kannst Tracker machen für, so oft habe ich Gemüse gegessen, so oft habe ich Obst gegessen. Habe ich an dem Tag meine 1 oder 2 Liter Wasser erreicht? Bin ich spazieren gegangen? Was für mich auch wichtig ist, ich habe quasi Money-Tracker, damit ich wirklich mir eintragen kann, okay, ich habe jetzt an dem Tag so und so viel Geld ausgegeben. Oder ich kann mit einem Textmarker ein fetten blauen Strich reinmalen, weil ich an dem Tag nichts ausgegeben habe und quasi mein Low-by-Year oder No-by-Year, wenn ich sowas geplant habe, wirklich auch durchhalte. Und mir hilft das persönlich sehr. Ich habe zwar so ein Buch, in dem ich meine Finanzen aufstelle, aber mich hat es immer mal interessiert, okay, ich habe jetzt dieses Buch, ich habe da und da das gelassen, aber wie viel Geld habe ich jetzt wirklich an diesem Tag alleine ausgegeben? Ist es jetzt wirklich eine Riesensumme oder waren es nur 5 € beim Rewe? Und das fand ich sehr spannend. Das ist wirklich einfach, um sich nochmal selbst bewusst zu werden, was mache ich so mit meinem Tag? Wo lasse ich mein Geld? Habe ich mich gesund ernährt? Habe ich was gelesen oder habe ich den ganzen Tag nur vor der Glotze verbracht zum Beispiel?
Das sind wirklich spannend, ehrlich gesagt. Ich habe mich damit nie so auseinandergesetzt. Für mich war immer Bullet Journal so ein Mysterium, weil ich immer dachte, was macht man mit so einem Ding eigentlich? Aber du hast es mir ein bisschen näher gebracht, ehrlich
also
gesagt.
Also ich habe so meine Seiten, die ich für, du erstellst das quasi für jeden Monat neu. Es gilt immer für einen Monat. Ich habe da auch über Etsy so Sticker-Kalender geholt. Da trage ich dann einmal meine Arbeitszeiten ein. Für die Tage, an denen ich frei habe, trage ich mir irgendwas ein, was ich da mache, treffe mit Freunden, weiß ich nicht, oder selbst Me-Time eintragen, also meine Ich-Zeit. Daneben habe ich dann erstmal so 4 kleine Kästchen mit To-Do, was ich in diesem Monat wirklich machen möchte, was ich schaffen möchte. Wichtige Termine, da stehen dann Geburtstage drin, halt auch nochmal die Termine, an denen ich mich mit Freunden treffe oder einen Arzttermin habe, Friseurtermin. Dann habe ich einen Tracker für TBR, also was möchte ich diesen Monat lesen. Da schreibe ich entweder einen Titel rein oder ich möchte einfach nur ein Buch von meinem Nachttisch wegbekommen. Das nehme ich mir für diesen Monat vor. Und ich habe nochmal so ein kleines Kästchen mit so einer kleinen Notiz an mich von wegen, denk dran, dein Kleiderschrank ist voll, du brauchst nichts mehr. Kauf nicht so viel.
Ah,
sowas
okay.
Zum Beispiel. So kleine Erinnerungen oder auch einfach einfach auch mutzusprechende Dinge. Zum Beispiel einfach, du bist genug, setz dich nicht unter Druck, alles muss nicht perfekt sein. Es ist alles halt frei wählbar. Mein gestaltet sein Bullet Journal halt für sich selbst und nicht für andere. Und es ist halt ein sehr privates Büchlein.
Okay.
Ja. Und ich habe auch noch gut. So eine, da hat mich die Annette und auch eine Freundin draufgebracht. Eine Freundin von mir hat so eine Dankbarkeitsliste quasi aufgestellt. Sie muss immer 3 Dinge am Tag finden, für die sie dankbar ist. Und ich fand das gar nicht mal schlecht, weil ich auch gemerkt habe, es gibt so Leute in meinem Umfeld, die sind mir zu negativ und ich muss mal wieder ein bisschen mehr Positives haben und da mal wirklich aktiv drüber nachzudenken, okay, wofür bin ich jetzt dankbar in diesem Monat oder eher an diesem Tag? Weil ich versuche das schon täglich zu machen. Ich setze mich jetzt nicht unter Druck, jeden Tag 3 Dinge zu finden, aber wenn ich wenigstens eine Sache finde an einem Tag, wofür ich dankbar bin oder auf die ich stolz bin und wenn ich stolz auf mich selbst bin oder auf irgendetwas, was ich gemacht habe, dann wird das eingetragen.
Und vor allen Dingen ist es dann, wenn du es irgendwann mal wieder aufschlägst, so wie so eine Erinnerung, so, was alles gut gelaufen ist und
genau.
So weiter.
Zum Beispiel gestern -6 Grad draußen, man steht abends am Bahngleis, wofür bin ich dankbar? Für eine sehr dicke Jacke bin ich dankbar. Es müssen keine weltbewegenden Dinge sein. Manchmal reicht es wirklich, dankbar für die kleinsten Dinge zu sein. Ja. Deswegen wollte ich einmal kurz das Thema Bullet Journal angesprochen haben.
Cool. Ich habe euch tatsächlich noch ganz kurz ein drittes Buch mitgebracht, weil ich das einfach wirklich mal ins Herz legen will. Ich habe von der Ursula Poznanski mal wieder was gelesen. Ich mag sie sehr. Und zwar das Orakel, was letztes Jahr erschienen ist. Das ist ein Jugendbuch mal wieder. Auch wieder sehr sozialkritisch, weil ihr sind die Jugendbücher immer irgendwie sehr sozialkritisch, weil du wirklich mal über gewisse Dinge nachdenken solltest. In Orakel geht es darum, dass Julian gerade 18 geworden ist und zu studieren anfängt. Das heißt, er verlässt zum ersten Mal sein Zuhause, steht unter Medikamenteneinfluss, seitdem er 10 Jahre alt ist, weil er Omen wahrnimmt. Und natürlich die Medikamente das in Schach halten, weil das natürlich psychologisch betrachtet ist, er hat Wahrnehmungsstörungen. Ne? Also das ist natürlich alles Einbildung und dementsprechend muss das medikamentös behandelt werden. So ist die Grundeinstellung der ganzen Geschichte, aber es wäre nicht Ursula Poznanski, wenn das wirklich alles wäre. So, das heißt, wir haben in diesem Buch tatsächlich auch mal diverse Persönlichkeiten. Er bekommt einen Mitbewohner, der Ja, ist ein toller Charakter, gar keine Frage. Aber ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Also er wird mit einem männlichen Namen bezeichnet, aber so männlich ist er nicht, sagen wir es mal so. Also er ist auf jeden Fall, er sieht sich schon als er, aber er trägt auch Kleidung, also Kleider, so.
Okay.
Und also ist sehr bunt, genau.
Okay, er ist biologisch ein Junge,
ja.
Ist er dann non-binary?
Das weiß ich nicht so genau.
Wird nie explizit gesagt?
Nö.
Okay, also es wird auch nicht erklärt.
Nö.
Ja, gut.
Er ist, wer er ist.
Aber er möchte als er angesprochen werden. Okay,
genau.
Ja, dann ist er ein Junge und trägt halt einfach gerne ab und an auch mal Frauenkleider.
Richtig. Und ist halt sehr bunt und wie Federboas. Also vielleicht ist er eher trans oder so. Vielleicht ist es das so. Aber das wird halt nicht benannt.
Dann würde er nicht als er angesprochen werden wollen, wenn er sich als Frau fühlt, daher.
Nee, also so war es auch nicht.
Er trägt halt einfach gerne Frauenkleidung.
Ich fand ihn toll. Er ist auch jemand, der wirklich zu Julian steht, die ganze Zeit und sich auch seine wirren Theorien anhört und so weiter. Weil die Story nimmt natürlich Fahrt auf, dass er, also sein Mitbewohner, ihm sagt, warum nimmst du denn diese Tabletten? Und so weiter und so fort. Und wer weiß, ob das nicht alles weg ist, was da dir gesagt wurde oder was du da wahrgenommen hast und so weiter. Weil er vertraut sich ihm irgendwie ein bisschen an, erzählt ihm nicht alles, aber so ein Teil und so weiter, weil auch ein Klassentreffen ansteht, wo er Angst hat, auf seine alten Klassenkameraden zu treffen und dementsprechend vertraut er sich ihm an, um zu erklären, warum er so ist, wie er ist, auch so zurückhaltend ist und auch noch nicht so sozial nach außen hingeht. Julian ist halt ein sehr schüchterner Mensch, so. Und natürlich gibt es auch einen weiblichen Charakter. Mal sehen, ob ich den Namen gerade aufgeschrieben habe. Genau, Robin ist der Mitbewohner und dann gibt es noch Pia und Emily. Und in Pia verliebt er sich so ein bisschen, der Julian. Die hat einen Hund und damit kriegt die quasi das Vertrauen zu ihm, weil der Hund quasi Julian sofort ins Herz schließt und so weiter und so fort. Das ist total süß alles beschrieben. Was passiert also? Julian setzt seine Tabletten ab. Und Julians Visionen oder wie er sie nennt, Marker sind wieder da. Dieses Buch heißt nicht umsonst Orakel. Julian kann quasi die Zukunft der Menschen sehen, aber er kann nicht sehen, was passiert, sondern nur, dass etwas passiert. Also es heißt, er sieht verschiedene Menschen in verschiedenen Situationen. Das heißt, entweder sieht er die eine Gesichtshälfte nicht, weil da ein schwarzer Balken ist, oder er sieht Würmer um den Bauch, oder er sieht plötzlich einen Teil des Beines nichts, oder er sieht die ganze Hälfte nicht, weil da immer irgendwie schwarze Balken sind und so weiter und so fort. Klar hat man als Leser ein Gefühl ungefähr, in welche Richtung das geht, was demjenigen passiert, vor allem wenn er beschreibt, dass das wurmartig ist um den Bauch und du weißt, ja, wird wahrscheinlich jemand Krebs haben oder sowas. Wird alles nie so benannt, aber er sieht sie wieder. Und die Frage, die man sich bei dieser Story stellen muss, ist, weil die spitzt sich natürlich zu, die Story. Weil er verhindert halt dann auch ein was und dementsprechend ist der Marker wieder weg. Aber was passiert mit der Person, die am nächsten Tag plötzlich an einer anderen Stelle einen Marker hat? Wenn du ein Orakel bist und die Zukunft der Menschen sehen kannst, willst du das überhaupt? Willst du wissen, dass diese Person was passiert? Willst du dann jede Person auf diesem Planeten retten, der was passieren könnte, wenn du noch nicht mal sehen kannst, was der Person genau passieren kann?
Das ist unglaublich psychische Belastung.
Richtig, so habe ich das persönlich auch empfunden und ich wusste die Frage auch schon nach der Hälfte des Buches wirklich zu beantworten, dass ich niemals ein Orakel sein möchte. Aber ich denke, dass jeder dieses Buch mal lesen sollte, um sich damit mal auseinanderzusetzen, was wäre wenn ich diese Gabe hätte, wenn dem so wäre, ginge das, könnte ich damit umgehen? Könnte ich damit leben oder wäre es nicht sinnvoller, die Tabletten einfach wieder zu nehmen, um das nicht mehr zu sehen? Das
hat ja schon fast was von Matrix. Nimmst du die blaue oder die rote Pille?
Ja, so kann man das bezeichnen. Es war sehr, sehr spannend, hat sich wieder sehr gut weggelesen und für mich wieder ein Buch zum Nachdenken. Einfach für sich selber, will man das oder will man das nicht? Also ich will es nicht, ganz klar. Okay. Egal, das Ende muss ich auch nicht erzählen, das ist sehr rund abgeschlossen, das Ganze. Hat sie wieder sehr gut gemacht. Aber die große Hauptfrage kann nur jeder für sich selbst beantworten, während man diese Gesamtgeschichte liest, ob man das für sich selber wollen würde, wenn man diese Gabe hätte. Weil es ist eine Gabe und ein Fluch zugleich, meiner Meinung nach.
Dieses Gut, er ist jetzt ein Orakel. Ist er der einzige Mensch mit so einer Fähigkeit in dem Buch oder gibt es noch weitere? Ist das irgendwie so eine weit verbreitete Krankheit? Ist es eine Fähigkeit, die andere haben?
Das versucht er herauszufinden.
Ah, okay.
Ob er das herausfindet, sage ich nicht.
Okay, alles klar.
Also sage ich dir danach.
Von seinem Stand jetzt erstmal der Einzige, der sowas
richtig
hat. Ah,
genau.
Okay.
Genau.
Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt auf das Ende, das du mir gleich erzählen wirst.
Richtig.
Ihr müsst es lesen.
So, damit wären wir, glaube ich, heute wieder mal gut dabei gewesen. Ich weiß
ja
nicht. Oh ja, alles klar. Wir schaffen es, genau unter einer Stunde zu bleiben. Es hat uns viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben. Und wir hören uns dann, denke ich mal, also diesmal nicht mich wieder, sondern wieder Nina am Hauptschalter mit dem Knopf, der jetzt gerade noch rot
also
leuchtet.
Also ich könnte mich dran gewöhnen, hier nur Gast zu sein. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war sehr angenehm.
Ja, alles aber so. Wir können das hin und wieder, wenn wir beide das machen, können wir das auch wechseln.
Sehr gerne. Also bleibt gespannt, wer demnächst hier vorne noch am Mikro mitsitzt.
Richtig. Im Februar die neue Folge.
Alles
bis dahin,
gut.
Ihr
bis
Lieben.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.